Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio, das Radio mit den Menschen am Mikrofon, die einfach etwas Interessantes zu erzählen haben. Und wir probieren immer Informationen aus diesen Leuten ein bisschen rauszuknübeln, so dass ihr draussen, die jetzt zuhören, auch einen gewissen Bonus habt dafür. Und eines von meinen Lieblingsthemen, das wisst ihr, die regelmässig zuhören, ist die Europäische Union. Die kennt meine persönliche Position und ich muss immer wieder sagen, ich bin eigentlich kein Moderator, ich bin ein Schweizer Bürger, der eine eigene Meinung vertritt. Und schreibt doch, wenn ihr findet, das ist nicht in der Ordnung. Oder schreibt doch uns, wenn ihr findet, das ist cool. Oder Fragen zu Gästen, die wir immer voraus ankündigen. Herzlich gerne auf redaktion@aktivradio.ch. Und heute begrüße ich wieder mal einen Nationalrat. Die sind ja bei uns eigentlich schon fast vertreten. Also eigentlich müssten die jetzt Bern gar nicht mehr tagen. Die könnten gerade bei Aktivradio sein, weil sie ja wirklich viel bei uns sind. Wir begrüßen selbstverständlich einen EU, ja, also nicht einen Gegner, aber einen, der im Nationalrat immer wieder ans Mikrofon führen muss und sagen, warum dass er das Rahmenabkommen nicht so wahnsinnig cool findet. Ich begrüße ganz herzlich aus dem Kanton Luzern den Franz Grütter, Nationalrat. Ich glaube, seit fast 10 Jahren.
Ja, genau. Oktober 2015 gewählt worden. Es freut mich, Daniel Sauser, wieder bei euch zu sein heute.
Franz, als Nationalrat bist ja du immer so ein bisschen auf der Gegnerseite, ein bisschen, oder? Du hast sehr oft, wenn wir sagen, die linken Kräfte gegen dich, du hast auch oft die liberalen Kräfte gegen dich, also sprich die FDP gegen dich, ist das nicht eigentlich fast ein bisschen zu mühsam, immer müssen ein bisschen die Oppositionsrolle zu spielen?
Gut, ich bin letztlich in Politik eingestiegen. Mich hat schon viele Jahre, bevor ich Nationalrat wurde, hat mich natürlich die Europa-Frage, die Unabhängigkeit von der Schweiz, vielleicht sogar übergeordnet das Erfolgsmodell von der Schweiz, wie können wir Sorge haben zu dem, hat mich immer beschäftigt. Ich habe damals sogar 1992, da war ich noch jung, habe ich auch die EWR-Abstimmung natürlich mitverfolgt. Und das Thema beschäftigt mich wirklich. Und ja, das ist klar, mir wird hier auch angegriffen, mir hat hier politische Gegner. Aber ich glaube, wer die Hitze in der Küche nicht mag verleiden, der sollte nicht Koch werden. Also ich glaube, das gehört zu der politischen Auseinandersetzung, dass man halt auch, sich gegenseitig auch, jetzt gerade in dieser Frage, sehr intensiv auch bekämpft.
Macht das dir auch fast ein bisschen Spass? Also, wenn wieder einer kommt und sagt, der Grütter, es ist ja wirklich eine Katastrophe, jetzt kommt er schon wieder mit einem Gegenargument, tut das dir fast ein bisschen anspornen, um eigentlich die Basis aufzurütteln und dann zu sagen, was du eigentlich denkst?
Ich glaube eben, dass die Auseinandersetzung, auch der Streit, den wir hier haben, das ist für mich nichts Negatives. Es tut einem letztlich, bringt einem das natürlich auch vorwärts. Es hilft einem auch argumentativ immer mehr können aufzuzeigen, auch in der breiten Bevölkerung aufzuzeigen, was eigentlich das würde bedeuten, wenn man so einen Unterwerfungsvertrag mit der Europäischen Union, wo ja ein Kranker, also ein Patient ist, der auf der Intensivstation liegt, was das für die Schweiz würde bedeuten. Und insofern ist natürlich jede Auseinandersetzung, jede Meinungsverschiedenheit hilft auch, dass man kann argumentieren, dass man kann aufzeigen und hoffentlich auch die Leute überzeugen, dass das etwas ist, was man sehr kritisch sollte
anschauen. Bevor wir in den trockenen Vertrag oder wenigstens das, was wir bis heute kennen, einsteigen, Franz, ganz eine andere Frage. Wenn du in Coop gehst einkaufen in deiner Region Luzern, kommen die Leute auf dich zu und gratulieren oder gehen sie in einen anderen Gang? Also wenn du jetzt gerade am Gutzeli kaufen bist, gehen sie nachher in den Gang über, wo die Spaghetti sind, dass sie nicht müssen, dich konfrontieren.
Also gerade im Kanton Luzern kennt man mich natürlich jetzt nach 10 Jahren im Nationalrat. Ich war zweimal der bestgewählte Nationalrat gewesen, im 19. und auch im 23. Und ich kenne die Leute und man grüßt sich. Und ich freue mich auch immer über den Austausch. Es gibt Leute, die sagen mir auch, ich bin nicht deiner Meinung, aber du machst da zu Bern oben gleich, du kämpfst für deine Sache. Und ich glaube, das ist letztlich das, was ja die Leute auch erwartet von einem Politiker, dass man sich einsetzt, dass man die Anliegen ernst nimmt und dass man natürlich nie alle kann befriedigen kann, das ist auch klar. Also, aber ich fühle mich in dieser Rolle sehr wohl.
Aber gehen wir jetzt noch mal schnell Coop oder Migros oder was auch immer, Tenner oder was auch immer zurück. Wie verhalten sich die Leute? Also ich bin jetzt auf dem Weg und jetzt kommst du da mir entgegen, oder? Jetzt schaue ich dich an und sage, den kenne ich doch von irgendjemandem. Wie funktioniert das genau?
Ja, die Leute kommen manchmal auch im Restaurant, wenn ich irgendwo gehe essen, kommen spontan manchmal die Leute auf einem zu. Das geht auch nicht immer nur um Politik. Da gibt es manchmal auch einfach so ein Smalltalk, wo man miteinander, wo man sich austauscht, wo die Leute fragen, was gerade läuft in Bern, was ist das Aktuelle, was bewegt. Und das gibt immer wieder auch interessante Gespräche. Ich lade ab und zu auch Leute spontan mal ein ins Bundeshaus, die noch nie dort waren. Und von dem her gesehen, muss ich sagen, ich erlebe eigentlich selten negative oder auch Attacken in dem Sinn erlebe ich eigentlich selten.
Eben, es ist ja schön in der Schweiz, oder? Im Ausland müssen Politiker immer etwa 3-4 so Bodyguards um sich herum haben, müssen ganz schnell in der schwarzen Limousine verschwinden. Und ich glaube, in der Schweiz ist das überhaupt nicht so.
Nein, ich glaube, in der Schweiz haben wir wirklich noch ein bisschen einen anständigeren Umgang miteinander. Aber man muss trotzdem auch sagen, es gibt natürlich Momente, wo die Bevölkerung zu Recht aufgewühlt ist. So ein Moment ist gesehen, wo die Covid-Krise ausgebrochen ist. Damals haben wir Gewerbler angerufen, eine Gärtnerei, vergesse ich nicht mehr, aus dem Luzerner Seetal, wo alle seine Pflanzen hat müssen vernichten mussten, aufs Ostergeschäft her. Der hat brüllt am Telefon, die Leute sind völlig aufgewühlt gewesen, auch wo der Ukraine-Krieg, also wo der Einmarsch gesehen von der Russen in die Ukraine, das war auch eine Phase gesehen, wo extrem, wo die Leute plötzlich nach 75 Jahren wieder Krieg in Europa, wo man nicht gewusst hat, wie geht es weiter. Und das sind dann eigentlich meistens so Momente, wo die Bevölkerung sehr aufgewühlt ist und wo man dann natürlich auch, wenn man sich je nachdem, wie man sich äußert, dann kommt man dann natürlich zum Teil auch Zuschriften über, wo manchmal dann ein bisschen weniger schön sind.
Also eigentlich alles im Grünen, kann man sagen. Also nicht bei Ihrer Partei Grün, aber sonst ist eigentlich alles im Grünen, dass du kannst sagen, okay, ich lebe als Politiker relativ im Frieden, in Freiheit. Ich kann eigentlich auch zwischendurch pointiert argumentieren, ohne dass gerade etwas passiert.
Ja, ich glaube, das kann man sagen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man pointiert aufzeigen, die Argumente darlegen. Aber ich glaube, das ist hier in der Schweiz gut möglich. Und ich glaube, da gibt es in vielen anderen Ländern viel rauere, härtere Umgangsformen, als das hier in der Schweiz der Fall ist.
Du bist auch Unternehmer. Du warst eigentlich dein ganzes Leben lang Unternehmer gewesen. Heute bist du, auch wenn es nicht mehr ganz dir gehört, aber du bist immer noch beteiligt an einem Unternehmer, der im Milliardenbereich investiert, in Rechenzentren investiert. In der Schweiz, ich glaube sogar Microsoft ist glaub, bei euch ein Kunde, der ein Rechenzentrum nutzt. Ich weiß nicht, ob du etwas nachher darfst sagen dazu oder halt nicht. Vielleicht ist ja das geheim und ich habe etwas ausplaudert, weiß ich nicht. Also du bist jetzt wirklich ein Milizpolitiker. Also du bist nicht angewiesen auf die 100 bis 160'000 Franken, die ein Nationalrat bekommt. Das ist ja nicht reiner Lohn, ist ja noch das Sekretariat ist ja noch ein bisschen dabei und dann muss man noch ein bisschen AHV zahlen und so weiter. Aber du bist nicht angewiesen, wie viele Leute schätzt du, und ich weiss jetzt die Zahl nicht, das ist jetzt eine Frage an dich, dass überhaupt noch Milizpolitiker sind in diesem Nationalrat?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass in den letzten Jahren immer mehr Leute in die Politik eingestiegen sind, die nicht aus einem wirtschaftlichen Hintergrund kommen. Das sind zum Teil Leute bis jetzt, die für den Staat arbeiten. Und ich bedauere das sehr. Es gibt natürlich auch viele, gerade wo Gewerbler, KMU, Wirtschaftsvertreter, die wollen sich das nicht antun oder sie haben Mühe, sich zu exponieren nach aussen. Und ich glaube, von dem her gesehen, ich wünschte mir, dass es mehr Leute gibt, die aus der Wirtschaft sich wieder zur Verfügung stellen und bereit sind, in die Politik zu gehen. Bei mir selber ist es so, dass ich habe 1995 mit meinem Bruder zusammen ein Start-up, eine Firma gegründet im Internetbereich. Ich habe natürlich auch nicht gewusst, dass das mal so wird boomen. Wir sind im 2009 sind wir in das Rechenzentrum-Geschäft eingestiegen und heute kann ich sagen, Wir haben wirklich Kunden. Ich kann also übrigens keine Namen bestätigen, wer als bei uns Kunde ist.
Also aber, Microsoft wird nicht bestätigen für
ich kommentiere keine von unseren Kunden und auch nicht von unseren Kundennamen. Das ist ganz wichtig, weil die Firmen nicht wollen, dass man weiss, wo ihre Infrastruktur steht. Aber was man kann sagen, ist, wir haben wirklich aus der ganzen Welt namhafte Unternehmungen, die ihre Daten, ihre Computer, ihre Speicher hier in der Schweiz beherbergen, weil es hier sicher ist, weil wir stabile Verhältnisse haben. Und das ist eigentlich das Geschäft, wo wir und wo auch ich nach wie vor drin bin.
Und da ist ja deine Person auch ganz wichtig. Also du bist Präsident vom Verwaltungsrat von der GRIN, der die Rechenzentren betreibt. Jetzt, wenn du da würdest in Verruf geraten, oder, weil du einfach ein Süchel wärst oder so, dann hätten auch deine Rechenzentren allenfalls ein Problem, oder? Es hängt viel mit deiner Person zusammen.
Also es ist natürlich ein Geschäft. Die Daten, die man sieht, sind heute für ein Unternehmen so wichtig, dass die Infrastruktur läuft. Wenn die Rechner nicht mehr laufen, wenn die Datenverfügbarkeit nicht mehr da ist, dann steht die Firma. Und das ist so wertvoll geworden. Da kann man sagen, eigentlich Daten, ich habe immer gesagt, Daten sind das neue Gold von der Schweiz. Und dass man da eine sehr hohe Verfügbarkeit hat, dass Kunden draussen, egal ob sie einen Netflix-Film schauen, ob sie irgendwo im Internet surfen, damit das immer läuft, rund um die Uhr, für das braucht es eine sehr aufwendige Infrastruktur hinter den Kulissen. Und das ist eigentlich das, was wir sicherstellen. Und für das brauchen die Kunden auch Vertrauen. Nicht nur in mich oder in unser Unternehmen, sondern sie brauchen letztlich auch Vertrauen ins Land, wo sie das herbringen. Und das ist mitunter ein Grund, wieso das viele sich für die Schweiz entscheiden, weil wir hier einfach übergeordnet stabile Verhältnisse haben. Das zeigt auch, wie wichtig es ist, dass man Sorge hat dazu. Und wenn ich von Stabilität rede, da gehört natürlich eine stabile Strominfrastruktur dazu, eine stabile Dateninfrastruktur, Glasfaserschliessungen. Und es gehört natürlich auch ein stabiles Land an sich dazu. Wir haben Kunden aus Frankreich in die Schweiz einholen, weil dort Touren gestreikt worden ist, weil Bahnhöfe zu waren, die Flughäfen geschlossen waren und weiss ich nicht was alles. Das alles sind dann Gründe, wo Firmen gesagt haben, das ist uns zu unsicher, wir kommen in die stabile Schweiz. Das zeigt, wie wichtig dass es ist, dass wir Sorge haben zu diesen Rahmenbedingungen.
Aber du kannst ja Oktober, November, Dezember, Januar in Zukunft keinen Strom mehr über, wegen der Winterlücke, die wir werden haben. Weil wir ja irgendwann die bestehenden Atomkraftwerke auch noch müssen abstellen müssen. Was machst du denn? Machst du Ferien in dieser Zeit?
Also wir investieren seit vielen Jahren sehr hohe Summen in Ausfallsicherheit, dass wenn es wirklich mal sollte, zu einem Supergau kommen, wenn der Strom nicht mehr da wäre, was für die Schweiz also fatal wäre. Aber wir haben riesige Generatoren, Notstromgeneratoren, die man kann starten. Die sind so gross, dass man mittlerweile die Generatoren sogar dafür einsetzt, dass wenn es eine nationale Strommangellage gibt, also das machen übrigens nicht nur mehr, aber wir gehören mit dazu, wir sind ein wichtiger Player, wir könnten für mehrere hunderttausend Haushalte könnten wir Strom ins Netz einspeisen, wenn es zu so einer extremen
Also die machen etwas Ähnliches wie das Gaskraftwerk, das auf Vorrat im Birrinnen steht, wo der Bund könnte sagen, so jetzt anwerfen, das Teil.
Genau, das nennt sich nationale Tertiärstromeinspeisung, ist ein bisschen ein technischer Begriff, heisst aber eigentlich nichts anderes, dass wenn es eine Strommangellage gibt, kann der Bund, also nicht der Bundesrat selber, aber da gibt es Swissgrid und also die grossen Stromkonzerne, die können quasi einen Knopf drücken.
Und dann geht bei euch die Dieselmaschine los.
Und dann laufen bis hin zu dem Gas-Ölkraftwerk in Bär. Da kann man also die Infrastruktur, die heute schon vorhanden ist, nutzen. Das ist eigentlich eine sehr clevere Lösung, weil die Generatoren sind ja sowieso schon da. Und dann kann man die nutzen für die Einspeisung in so einem Fall. Ich hoffe aber, dass wir es nie brauchen.
Dann könnte es ja passieren, dass der Bund sagt, lieber Franz, wir brauchen deine Generatoren für alle. Dein Rechenzentrum ist uns Wurst und dann musst du die ganze Strom abliefern.
Ja, nein, es ist so geschaltet, dass wir natürlich Priorität haben. Das heisst also, wenn unsere eigene Stromversorgung nicht mehr funktioniert, dann können wir die Generatoren nur für uns einsetzen und können sie nicht nur für dritte Einspeisung nutzen.
Aber du produzierst plötzlich CO2 als klopfend tätscht, oder?
Ja, also...
Und das wird ja eh verboten.
Das wäre... Also heute mit der aktuellen Gesetzgebung dürfen wir die Generatoren, ich glaube, pro Jahr maximum 50 Stunden einsetzen. Also wenn so eine Situation sollte eintreten, dann ist klar, ich meine, da muss man zuerst mal schauen, dass das Land nicht plötzlich in einen Blackout einläuft. Aber es ist klar, das wäre dann schon sehr eine fatale Situation, wo das Vertrauen in die Schweiz, wenn wir in so einen Zustand einkommen, das darf eigentlich gar nie passieren. Letztlich sind das nur Vorbereitungen, die für einen Worst Case getroffen worden sind, die zum Glück bis jetzt auch noch nie angewendet werden
müssen. Verfügbarkeit also bei euch gross? Irgendwie 99,99%?
Ja, also wir müssen unseren Kunden natürlich vertragliche Garantien abliefern.
Aber wir können das auch einhalten?
Wir haben bis jetzt Holzanlängen, haben wir das wirklich können erfüllen. Man muss aber auch sagen, es ist natürlich so konzipiert, dass die Rechenzentren an verschiedenen sogenannten georedundanten Standorten sind. Die sind miteinander verbunden. Da gibt es doppelte redundante Stromzufuhr, Glasfaserzufuhr. Also das Ganze ist so ausgelegt, dass man wirklich eine extrem hohe Verfügbarkeit kann gewährleisten kann.
Seid ihr der einzige so grosse Anbieter für Rechenzentren in der Schweiz?
Wir sind in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. Die Firma ist gross geworden. Und heute, glaube ich, kann man in aller Bescheidenheit sagen, dass wir sicher zu den grössten Anbietern in der Schweiz gehören, wenn es um solche Rechenzentren geht.
Ist das so Microsoft oder so, wo ja nicht euer Kunde ist, oder wo du nicht kannst sagen, dass euer Kunde noch nie kommt, sagen, Franz, eigentlich hör du auf mit der Politik, weil du bist so ein bisschen sichtbar, zu stark sichtbar, und das wollen wir eigentlich gar nicht, weil wir wollen mit unseren Rechenzentren möglichst im Hintergrund bleiben.
Ich tue das trennen. Ich bin im Unternehmen tue ich nicht politisieren, sondern dort schauen wir, dass die Firma gut läuft. Das ist in dem Sinn gut getrennt. Und ich hatte also noch nie ein Problem gehabt. Im Gegenteil, ich tue auch mit unseren grossen Kunden habe ich natürlich nach wie vor Austausch. Ich kenne die alle persönlich. Und von dem her gesehen ist das eigentlich bis jetzt nie ein Problem gewesen.
Du hast mir mal gesagt, deine Frau hat dir mal gesagt, jetzt ist der genug mit investieren. Ich will auch noch 2,50 Franken daheim haben, um in die Ferien gehen. Jetzt, wenn du nachher so Umverteilungssystem siehst, das im Bund passiert oder bei den Kantonen, oder? Also einfach, wenn man nochmal etwas finanzieren will, dann geht man einfach das bei denen holen, die etwas haben. Und das hört ja nie auf. Und du hast dein Leben lang immer wieder, ich sage jetzt mal, voll in Risiko gegangen und hast investiert und gesagt, das kommt schon gut. Du hast ganz viele Arbeitnehmer, wo du nicht, also durchfinanziert, die haben dir auch etwas gegeben, selbstverständlich, oder? Aber eigentlich ist dein Leben so eine Gratwanderung gewesen, oder ist es heute immer noch? Wie muss man sich da wahnsinnig ärgern, wenn es so Leute gibt, die eigentlich in ihrem Leben noch nie am 25. auf ihren Lohn haben müssen warten?
Ja, also ich bin tatsächlich, ich mag mich erinnern, 1995, wo wir unsere erste Firma gegründet haben, habe ich also noch 500 Franken auf dem Konto gehabt. Ich habe wirklich eigentlich fast alles investiert. Und da eine junge Familie gehabt. Und das hat also wirklich auch schlaflose Nächte gegeben. Ich bin auch heute immer noch investiert in mehrere Firmen. In der Green nur noch ganz einen kleinen Aktionär, weil wir haben natürlich so viel gebaut und investiert, dass mein Anteil mittlerweile nur noch ganz minim ist. Aber trotzdem, ich bin immer investiert gewesen. Und ich glaube, das prägt einem letztlich auch, wenn man selber im Risiko steht, hat man natürlich auch einen ganz anderen Bezug und trägt auch eine viel höhere Verantwortung, damit die Unternehmungen nachher auch wirklich florieren. Und von dem her gesehen, kann ich aber eigentlich, ich habe in den letzten 35, 40 Jahren, kann man fast sagen, habe ich eigentlich schon relativ jung, habe ich immer selber auch bin ich beteiligt an Firmen.
Bist du schon mal nebenan angestellt gewesen, wo du gewusst hast, am 25. kommt der Lohn?
Ich habe meine erste Firma bin ich eigentlich als Angestellter reingekommen. Ich glaube, du kennst die auch. Das ist im Tankstellenbereich ein Unternehmen
gewesen. Bica, oder welche?
Richtig, ja, genau. Ja, die haben elektronische Bezahlungssysteme entwickelt für Tankstellen. Also, wenn man tanken konnte, konnte man mit den Nötchen und mit den Kreditkarten zahlen. Und die Automaten, die haben wir entwickelt. Und dort bin ich hier als Angestellter und bin aber nachher mit 26 habe ich mich daran beteiligen. Das war meine erste kleine Beteiligung an einer Firma. Die Firma konnte man dann verkaufen. Wann war das? Ich glaube, 95, 96 haben wir die verkauft. Und das konnte ich nachher wieder investieren. Und mit dem habe ich dann zusammen wieder die nächste Firma gegründet.
Also gibt es die Pika noch heute?
Ja, ich habe ab und zu noch mit den Leuten Kontakt und die sind nach wie vor sehr erfolgreich im Markt unterwegs.
Also das ist ja ganz etwas Spannendes. Beim Benzin, da muss man ausrechnen mit der Temperatur, dass ein Liter wirklich ein Liter ist. Weil Benzin tut sich ja ausdehnen, wenn es warm wird. Und dann ist der klassische Liter halt nicht mehr Liter, sondern dann muss man halt 1,001 Liter rauslassen, damit er wirklich einen Liter hat. Und die Rechensysteme sind unter anderem von der Pika gewährleistet worden.
Ja, also wir haben eigentlich vor allem digitale Bezahlungssysteme entwickelt. Und das ist eigentlich das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist Säule. Und dort gibt es ja dann auch einen eidgenössisch amtlicher Eichmeister, der dann genau kommt messen, ob das, was aus dem Zapfhahn rauskommt, auch wirklich ein Liter ist oder nicht. Aber mit dem haben wir eigentlich nichts zu tun gehabt.
Ja, also man sieht, du bist eigentlich immer auf deinen zwei eigenen Füßen gestanden. Und mit ein bisschen mehr Erfolg und manchmal sicher auch ein bisschen mit weniger Erfolg. Hat es dann mal auch einen Moment gegeben, wo du wirklich nicht mehr gewusst hast, wie es weitergehen soll?
Also ich habe nie, ich habe nie eine Firma in Sand gesetzt. Also all die Firmen, die wir gebaut und aufgebaut haben, haben existiert, haben funktioniert. Die einen sehr gut, andere vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber wir haben eigentlich immer geschaut, wir sind eigentlich vorsichtig gewesen. Und vor allem haben wir auch darauf geschaut, dass wenn wir auch Erfolg gehabt haben und in der Internetbranche haben wir ja extreme Hypes auch immer erlebt. Und wir haben eigentlich immer probiert, mit beiden Füßen am Boden zu bleiben, nie abzuheben, eigentlich bescheiden zu bleiben auch. Also auch nicht plötzlich irgendwie völlig überborden oder ich weiß auch nicht, irgendwelche Luxusbauten aufzustellen. Und das hat sich eigentlich bewährt. Und von dem her kann ich sagen, habe ich also bis jetzt noch nie eine Firma.
Also deine Frau kann eigentlich zufrieden sein mit dir, was du
machst. Ja,
machtest.
Ja, nein, es ist
und
gut.
Für die Ferien, die auf 2,50 Franken längt, oder?
Ja, genau, also wir können warm essen.
Das ist doch erfreulich. du bist eigentlich ein cleverer Typ, du hast nämlich deine Firma mal verkauft und hast sie wieder zurückgekauft und hast sie gerade wieder verkauft. Und das ist natürlich cool, oder? Also das hast du eigentlich bewiesen, dass du es besser kannst als die anderen. Und es gibt ein Pendant zu dir, das ist der Regierungsrat Schneck im Kanton Bern. Da hast du dich sicher einen Begriff, nehme ich an, oder?
Das
ist schon ein Parteikollege von
genau,
dir, oder?
Genau.
Der hat genau das Gleiche gemacht. Der hat auch IT-Buden, oder? Ist im Buchhaltungssektor gesehen, hat er verkauft, ist wohlhabend worden damit und dann haben die das nicht so cool gemacht. Dann hat er sie wieder zurückgekauft, hat das wieder zu einem Highflyer gemacht und das Ding noch einmal verkauft. Kannst du dann ein Rezept abgeben für unsere Hörer, wie man so etwas macht?
Also was ich kann sagen ist, A, das kann man nicht planen, B, ich habe gesagt, wir haben 1995 als Start-up gestartet und die sich noch zurückerinnern, in den Ende 90er Jahren, Anfang 2000, ist ja dann in den USA der riesen Internet-Hype gesehen. Und wir sind, ich glaube, es ist im Januar 2000, bin ich kontaktiert worden von einer grossen Revisionsgesellschaft, die unser Unternehmen hat wollen kaufen. Ich mag mich erinnern, wir haben denen abgesagt. Ich habe gesagt, wieso sollen wir denen die Firma verkaufen? Wir sind ja rentabel. Aber dann ist aus den USA eine Offerte gekommen, die ist einfach die ist so hoch gewesen, ich glaube, wir hätten noch 20 Jahre können arbeiten können. Dass wir gesagt haben, ja gut, dann geben wir die Firma, wir können ja wieder selber anfangen. Und haben sie dann im Juli 2000 verkauft, haben aber weiter müssen an Bord bleiben, haben also die Firma auch weitergeführt, immer erfolgreich gesehen. Und dann im 2005 auch noch all, ist ja dann, also es ist ja dann schon 2001, ist ja dann die Dotcom-Krise gekommen. Das zeigt eben vom riesen Hype zu der grossen Krise. Und dort in diesen Jahren haben wir dann wieder können, Firmen, die es nicht geschafft haben, übernehmen, integrieren. Und im 05 haben wir die Firma wieder von den Amerikanern können zurückkaufen. Also, aber das war nicht planbar gewesen. Das habe ich, die haben es plötzlich bekannt gegeben und dann haben wir innerhalb zwei, drei Wochen entschieden, wir kaufen die Schweizer Gesellschaft wieder zurück. Und ich habe kein Rezept, oder? Ich meine, am richtigen Zeitpunkt in einem Markt zu sein, wo Wachstum herrscht, ist natürlich letztlich wahrscheinlich das Wichtigste, wo man da als Rezept mitgeben kann.
Bei mir am Mikrofon Franz Grütter von der SVP, Nationalrat aus dem Kanton Bern.
Luzern.
Entschuldigung. Es klingt fast gleich. Ja, genau. Luzern, Entschuldigung. Und wir wollen zurückgehen jetzt ein bisschen in Nationalrat. Frau Schneider Elisabeth von der Mitte im Nationalrat hat ihr mal gesagt, lieber Herr Kollege Grütter, dass Sie nicht wissen, was bilateral heisst. Fragezeichen, oder? Also ist das gang und gäbe, dass man eigentlich sich mit solchen profanen Anmerkungen wiederum bemerkbar macht bei dem am Mikrofon?
Also das war ein Geschäft in der Wintersession, wo wir behandelt haben. Und zwar hat die FDP, der Nationalrat Michel, hat vom Bundesrat einen Bericht verlangt, ein Postulat, wo drinnen steht, was die Bedeutung sei von den bilateralen Verträgen mit der Europäischen Union für die Schweiz.
Zu diesem Postulat vielleicht ganz schnell, der zeigt er, und das ist eigentlich, das klingt eigentlich noch gut, oder? Was ist denn der Wert dieses Abkommens für unser Land? Was ist der Wert dieser Zusammenarbeit? Was ist der Wert des Freizügigkeitsabkommens? Mutual Recognition Agreement, das ist übrigens gegenseitige Anerkennung, das klingt so kompliziert, oder? Was ist der Wert der Programme? Was bedeuten die Steuereinnahmen und so weiter? Und so. Ich meine, das klingt ja alles noch vernünftig auf eine Art, oder? Was ich wollte wissen.
Die Fragen tönen tatsächlich vernünftig, aber man muss natürlich fragen, wieso stellen die eigentlich die Fragen? Sie wollen ja, die Leute, die Frage stellen, sind ja die Leute, die Tag und Nacht unterwegs sind und die bilateralen Verträge, die wir heute haben mit der Europäischen Union, wollen abschaffen. Sie wollen ja, dass wir automatisch das EU-Recht übernehmen. Sie wollen die Schweiz unterwerfen an die EU. Und die genau gleichen Leute wollen jetzt den Wert ermitteln von den bilateralen Verträgen. Eigentlich wäre es viel ehrlicher gewesen, wenn die Leute die Frage gestellt hätten, was heisst es für die Schweiz? Was bedeutet es für die Schweiz, wenn wir den Unterwerfungsvertrag abschliessen, wo die EU das letzte Wort hat, wo der Europäische Gerichtshof sagt, was in der Schweiz zu gelten hat. Und wenn die Schweizer sich nicht daran halten, werden sie noch gestraft. Und ich habe das als einen sehr unehrlichen Antrag empfunden von diesen EU-Turbos. Und darum habe ich den bekämpft. Und dass dann die natürlich da aus ihrem Schneckenloch vorgekommen sind und mich hier angegriffen haben, mit dem habe ich eigentlich kein Problem.
Du hast nachher am Simon Michel mitteilen, man könnte auch sagen, dass die FDP-liberale Fraktion die Verwaltung mit einem weiteren Bericht beschäftigen möchte, während wir während der gleichen Session krampfhaft versuchen, die Kosten der Bundesverwaltung runterzubringen. Ja, also wenn ich jetzt höre, was die Bundesverwaltung für eine Aufgabe gefasst hat und sollte weniger Geld ausgeben und gleichzeitig tut man mit irgendwelchen Postulaten, die zeitlich im Prinzip ein bisschen schräg stehen. Das ist ja ein bisschen spät gekommen. Man hätte ja das können, irgendwie 3 Jahre vorher fragen, die Verwaltung. Dann wäre es ja noch spannend gewesen vielleicht. Aber nicht zu dem Zeitpunkt, wo eigentlich Frau von der Leyen schon fast auf dem Tapet ist gestanden. Oder? Also eigentlich sagst du, hört doch jetzt auf, die Verwaltung ständig mit irgendwelchen Fragen zu beschäftigen. Und dann sind wieder 50 Leute, die müssen die Köpfe zusammenstrecken und die Fragen beantworten.
Also man muss sehen, jetzt gerade auch für die EU-Verträge, das sind hunderte von Leuten über alle 7 Departemente, die da an diesen Verträgen arbeiten. Auf der einen Seite hat es ein sehr grosses Team rund um den Patrick Franzen, das ist der stellvertretende Staatssekretär. Das ist der, der in Brüssel rund 200 Mal in Brüssel war, um die Unterwerfungsverträge auszuhandeln. Gleichzeitig tun in der Schweiz, ich habe gehört, es seien über 100 Leute, die an dieser Botschaft, also an dieser Gesetzesvorlage für das Parlament arbeiten, die rund 1'500 Seiten umfassen soll, wo noch 30 nationale Gesetze angepasst werden müssen, wo man 150 EU-Gesetze übernehmen will, plus noch hunderte von Verordnungen aus der EU. Also da arbeiten also wirklich hunderte von Beamten zu Bern oben an diesem Vertrag. Und ich meine, es ist einfach crazy, oder, wenn ich schaue, was die am Ende des Tages mit der Schweiz machen wollen. Zum Glück gibt es am Schluss eine Volksabstimmung. Ich bin überzeugt, wir werden das können bodigen. Aber in Bern oben, muss ich sagen, da ticken die Touren also anders. Und die wollen jetzt uns verrecken, die Schweiz anketten, unterwerfen an die Europäische Union, was ich überhaupt nicht verstehe. Vor allem, wenn ich den Zustand anschaue von der EU, das ist ja ein Patient auf der Intensivstation. Und es gibt ja ein altes Sprichwort, wenn ein Gesunder mit einem Kranken zusammengeht, dann wird der Kranke nicht gesund, aber der Gesunde wird krank. Und das ist hier genau der Fall. Oder ich meine, die EU hat 14'000 oder fast 14'000 Milliarden Schulden. Wenn ich Frankreich anschaue, 3'200 Milliarden Schulden. Frankreich ist faktisch bankrott. Wenn ich Deutschland heute anschaue, 10'000 von Leuten, die entlassen werden müssen, die an dieser EU-Bürokratie fast verstecken, dann muss ich einfach sagen, wieso sollen wir die Schweiz, die in allen Kennzahlen besser ist, besser dasteht als die Europäische Union, wieso sollen wir die Schweiz in so einem kranken Patienten anketten, unterwerfen?
Also es wäre wie wenn die Stadt Luzern 26 Spitäler um sich herum hätte und die müsste pflegen, oder?
Ja, es ist klar. Ich meine, die EU will natürlich, ich bin ja selber dort, wo man den Vertrag abgebrochen hat, das erste Mal das Rahmenabkommen 1-0.
21, oder?
Ja, genau. Am 26. Mai 2021 hat der Bundesrat bekannt gegeben, dass wir den Vertrag nicht unterschreiben können, weil die Gewerkschaften dagegen sind und der Widerstand im Land sehr gross sind. Und der Ignacio Cassis hat ja dann versprochen, es wird kein neuer Rahmenabkommen 2-0 geben. Aber das, was jetzt auf dem Tisch liegt, das ist noch schlimmer als das vom 21. Und dort im Nachgang hat man ja der EU sogar noch bedingungslosen Milliarden nach Brüssel geschickt. Und da weiss ich noch, ich bin selber dann auch mit einer Delegation in Brüssel gesehen, da hat uns die EU in einer extremen Arroganz hat uns die EU gesagt, hört, ihr liebe Schweizer, ihr seid ja sowieso nur Rosinenpicker. Da muss mir einmal einer sagen, wieso die Schweiz auch ein Rosinenpicker sein soll. Wir kaufen im Jahr für 20 Milliarden mehr von der EU ein als umgekehrt.
Also wir haben ein Handelsbilanzdefizit mit der EU. Also wir kaufen mehr aus der EU, als wir ihnen verkaufen. Das ist die Kombination von Produkt und Dienstleistung, oder?
Richtig.
Muss man ehrlichkeit sagen, oder? Es ist also nicht nur irgendwelche Holzspielzeuge, die wir hier in der Schweiz schreinern oder so, sondern es geht um Dienstleistungen und um Produkt.
Genau. Und es ist eigentlich wie, also eben, im Jahr für 20 Milliarden, wir sind ein super Kunde von der Europäischen Union. Und es ist ein bisschen wie, wenn ich in die Migros einkaufe und am Eingang von der Migros-Türe steht noch einer, der sagt, wenn du hier einkaufen willst, musst du uns zuerst Geld im Voraus zahlen. Bei der Migros gibt es wenigstens noch ein Cumulus-Programm. Eigentlich müsste die EU auch ein Cumulus-Programm machen mit der Schweiz, weil da kommt mehr nämlich jedes Jahr Geld über. Eigentlich müsste die Schweiz Geld bekommen, für das, dass wir so einen guten Kunden sind von der Europäischen Union. Aber nein, sie wollen natürlich unsere Honigtöpfe haben. Pro Jahr sollen 350 Millionen auf Brüssel gezahlt werden. Nebst dem, dass wir noch ihre Gesetze übernehmen müssen, dass wenn wir sie nicht übernehmen, in einer Volksabstimmung oder in einem Referendum, wenn wir anders entscheiden, die Schweizer Bevölkerung, dann kommen wir noch Ausgleichsmaßnahmen über, ein anderes Wort für Strafen. Also, wenn du heute oben schnell heimfährst, dann kannst du der Frau daheim sagen, du musst nicht sagen, hast du eine Strafe bekommen, du sagst einfach, hast du eine Ausgleichsmaßnahme bekommen, aber es ist eine Strafe. Und parallel dazu müssen wir noch, wenn es Streit gibt, müssen wir abschliessend, bindend, so steht es in den Papieren, bindend, müssen wir den Europäischen Gerichtshof als letzte Instanz akzeptieren bei der Rechtsauslegung. Also wir haben nichts mehr zu sagen, wir haben den Maulkorb, den wir bekommen, wir müssen die Richter akzeptieren von Brüssel, wir dürfen der EU noch zahlen und gleichzeitig sagen sie noch, was es hier für Gesetze in unserem Land gilt. Es ist ein bisschen wie ein Fußballmatch zwischen der Schweiz und Deutschland. Deutschland stellt den Schiedsrichter und am Schluss des Matches müssen wir sie noch einladen zum Nachtessen. Und während dem Match werden noch die Spielregeln geändert. Also das ist etwa der Vergleich, den man hier hernehmen kann.
Kumpen wir schnell zurück zu dem Postulat, das wir vorher schon ein bisschen zitiert haben. Du hast ja nachher ein riesiges Problem bekommen, weil dein eigener Bundesrat, der Guy Parmelin, hat gesagt, das Postulat ist eigentlich ein gutes Postulat. Ich befürworte das. Es ist nachher abgestimmt worden und 122 haben das überwiesen und nur 65 waren dagegen gewesen. Also du hast verloren.
Ja gut, das ist also wenn ich nur würde für die Sachen kämpfen, wo wir immer in der Mehrheit sind, nachher, dann dürfen wir auch nicht mehr Politik machen. Gut, das Bericht wird jetzt dann kommen, dort wird dann irgendetwas drin stehen. Vielleicht steht dann drin, wie wichtig dass die bilateralen Verträge sind. Ich hoffe aber, dass der Bundesrat auch drin schreibt, dass das, was neu würde kommen, eben nicht mehr bilaterale Verträge sind. Das ist ja das Interessante. Die EU-Turbos reden ja immer von der Sicherung und Beibehaltung des bilateralen Wegs. Aber genau das ist es ja nicht mehr. Bilateral ist ja, wenn wir beide miteinander einen Vertrag machen, auf Augenhöhe machen. Und da ist ja mit der EU, was wir jetzt machen will, ist ja gerade das Gegenteil. Also dort wäre es eben nicht mehr bilateral. Und mit dieser Wortklauberei, mit dieser Unehrlichkeit, wo übrigens auch die Wirtschaftsverbände machen. Ich komme jeden Montag am Morgen, am 7. komme ich ein Newsletter über von Economy Suisse. Der Titel fängt fast immer an mit «Bilaterale 3, jetzt bilaterale 3 sichern». Es sind Fake News. Oder? Das muss ich zusammen gerade löschen.
Hast du den noch nicht abgestellt, den Newsletter?
Ich tue ihn einfach löschen, weil wenn ich das sehe, dann merke ich die grosse Unehrlichkeit. Ich habe aber Freude, dass mittlerweile der Widerstand nicht mehr nur von unserer Partei kommt, sondern weit auch in Wirtschaftskreise hineingeht. Wir haben namhafte Unternehmer und Unternehmungen, die es erkannt haben, was das genau für die Schweiz bedeuten würde. Wir haben Kompass Europa, wir haben Autonomie Suisse unter dem Hans-Jürg Bertschi, hoch erfolgreicher Transportunternehmer. Also, ich glaube, wir sind heute nicht mehr allein hier im Kampf, wo es um Sicherung geht vom Erfolgsmodell Schweiz.
Soll ich sagen, was um Kompass Europa eigentlich geht? Dort geht es ja nicht um das EU-Rahmenabkommen, sondern es geht darum, dass völkerrechtliche Fragen zwangsläufig am Ständemeer zu unterstellen sind. Also wenn irgendein völkerrechtlicher Vertrag gemacht wird, dann soll nicht nur das Parlament darüber diskutieren können, sondern er soll zwangsläufig mal vor das Volk kommen und es soll zwangsläufig das Ständemeer gelten. Wo steht ihr eigentlich in dieser Diskussion? Also wir Bürger kommen ja überhaupt nicht mehr daraus. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Vertrag irgendwann ins Parlament kommt. Da redet man ja von formell und institutionell und weiss, was für Ausdrücke hast du, aber wir kommen nicht mehr so richtig daraus. Und dann kommt er mal ins Parlament und dann würde irgendwann etwas passieren im Parlament und dann würde er irgendwann vor das Volk kommen. Ist das eigentlich A, sicher, dass das Ding vor das Volk kommt und B, ist es eigentlich sicher, dass die Stände eine Rolle werden spielen? Also geht eigentlich nur noch das Zeug auf Genf, Zürich und auf Bern und auf Basel und die sagen, was Sache ist, weil die Stände gar nicht gefragt werden? Oder kann Uri und Schweiz und Obwalden und Nidwalden auch noch irgendwie ein bisschen mitreden?
Also man muss vielleicht da vorausschicken, oder? Ich meine, man kann wirklich in die Bundesverfassung schauen, oder? Die Schweiz besteht aus dem Volk und den Kantonen. Das sind eigentlich die, schon wo man die Eidgenossenschaft gegründet hat, auch 1848, wo man den Bundesstaat gegründet hat, in der Bundesverfassung, ist eigentlich das quasi das Fundament ist, auch wenn es Volksabstimmungen gibt, wenn man die Bundesverfassung ändert oder wenn man wichtige Staatsverträge, das ist es, ein wichtiger Staatsvertrag, dann müsste das Volk darüber entscheiden, darum gibt es ein Volksmehr und ein Ständemehr.
Aber das sagst jetzt du, Franz, es gibt Sättige, die sagen, das stimmt überhaupt nicht. In der Verfassung stehe das nicht drin. Und die völkerrechtlichen Verträge sind nicht dem Ständemeer zu unterstellen.
Ja, jetzt gibt es natürlich die jetzt die Verträge uns verrecken, wenn durchstieren. Die stören sich natürlich ab dem Ständemeer. Der Nationalrat Michel hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass am Schluss wegen Appenzell Innerrhoden so eine Volksabstimmung kann kippen kann.
Aber es sind ja keine schlechten Leute dort, oder?
Ja, aber das ist ja genau das Prinzip der Schweiz. Wir haben ja das eingeführt, Ständemeer, dass nicht am Schluss bei allen wichtigen Fragen die bevölkerungsreichen Kantone wie Zürich, Basel, Genf, Bern können über die Mehrheit, also über den Rest der Bevölkerung einfach entscheiden, weil die am meisten Leute haben. Darum hat man ja das Ständemeer auch eingeführt, wo eigentlich der Föderalismus stärkt, das ist eigentlich eine Dezentralisierung der Macht. Und das System ist sehr bewährt. Und jetzt ist die Frage, wieso kommen denn die überhaupt auf die Idee?
Also, weißt, ich verstehe das schon, dass man die Diskussion kann führen kann. Aber du behauptest, es stehe in der Verfassung. Und die sagen, das stimmt nicht, lieber Franz, das stimmt überhaupt nicht. Ja. Das steht nicht in der Verfassung. Und dass die das nicht wollen.
Ja,
das verstehen wir beide natürlich ganz klar, oder? Ich will ja nicht, dass der Appenzeller das Ding noch zu Boden bringen kann, oder? Aber nochmal schnell historisch, 1848 hast du ja du gesagt. Also, dort war ja die Diskussion, die Städte haben eigentlich nur einen Nationalrat wählen, oder? Und die Kantone haben nur einen Ständerat wählen. Da hat man sich geeinigt, wir machen ein Zweikammersystem. Wir berücksichtigen Kantone, wir berücksichtigen aber auch die Mehrheit. Wir haben damals schon gewusst, dass die Städte wachsen und grösser werden, also ein grosses Gewicht bekommen. Und das ist jetzt genau wieder die gleiche Diskussion. Also dort ist dann wirklich die Verfassung hineingekommen, dass es einen Ständerat und einen Nationalrat gibt. Aber stimmt das wirklich, was du da sagst? Oder tust du das einfach uns hier nochmal erzählen?
Nein, es ist so. Oder? Es hat weil das eine so eine umstrittene Frage ist, hat man dann eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement eine Studie in Auftrag gegeben oder ein Gutachten machen. Und hier geht es eigentlich um die Frage, ist der Vertrag mit der EU einfach ein normaler Staatsvertrag, wo ein Volksmehr würde längen, oder ist das ein Staatsvertrag von grosser Tragweite? Und wenn es um einen Vertrag geht von grosser Tragweite, dann braucht es auch ein Ständemehr. Und jetzt kann man natürlich, wenn man natürlich zu Juristen geht, und das Gutachten, dass der Gutachter achtet gut darauf, dass er das schreibt, was der Auftraggeber sagt.
Wer zahlt, befiehlt.
Richtig. Und ich bin jetzt überzeugt, da könnte man jetzt also gerade mal 3 Gegengutachten machen, die sagen, das ist so ein wichtiger Vertrag für die Schweiz. Da braucht es zwingend ein Ständemehr.
Aber nochmal, wer wird letztendlich das sagen, Ständemehr ja oder nein? Könnt ihr das im Parlament machen?
Ja, das kann das Parlament bestimmen. Aber wenn jetzt die Initiative in die Stand kommen von der Kompass Europa...
Die kommt ja verschuldlich zu spät.
Ich glaube, im Initiativtext steht sogar drin, dass es rückwirkend sogar noch würde für das Thema noch gelten. Das ist so formuliert. Aber ich hoffe, dass sie die sehr schnell zustande bringen. Und wenn das gelingt, ich meine, die Abstimmung zu der EU-Frage, die wird wahrscheinlich frühestens Anfang 27 kommen, wenn nicht sogar erst im 28. Es gibt ja noch deren, die wollen, dass wir da nicht ein Wahlkampfthema haben im 27. Und die probieren das ins 28. zu steudeln. Und das könnte also sein, dass dann die Initiative vorher schon in trockenen Tüchern ist. Und ich glaube, dann ist der Fall sonnenklar. Dann erübrigen sich die juristischen Gutachten. Dann ist das Volk, das am Schluss sagt, jawohl, wir wollen das Ständemehr. Und dann wird es...
Also der Gegner von diesem Rahmenabkommen braucht jetzt eigentlich das Zustandekommen von diesem Kompass Europa, von der Initiative, oder? Und wenn sie nicht zustande kommt, sie knübeln jetzt schon ein Zeitchen rum, denke ich mir, oder? Ich habe nichts mehr gehört, schon lange nichts mehr gehört.
Ja gut, Also ich bin dort nicht dabei, das ist eine separate Organisation. Aber ich meine, die müssen jetzt 100'000 Unterschriften zusammenbringen. Sie haben 18 Monate Zeit für das, sie haben es jetzt schon vor einiger Zeit lanciert. Ich kenne den Stand nicht, ich bin aber überzeugt, dass sie die Unterschriften werden zustande
bringen. Aber es wäre ja noch cool gewesen, wenn sie 4 Wochen später hätten können sagen, da sind die 118'000 Unterschriften.
Oder? Ja, aber gut, ich meine, 100'000 Unterschriften muss man sammeln, das tropft auch nicht einfach von nichts ein. Wir dürfen auch nicht vergessen, das ist nicht eine Organisation wie eine Partei, die etablierte Sammelstrukturen hat. Also die müssen das auch auf logistisch handhaben und bewerkstelligen. Also das ist eine Aufgabe, die sie haben. Aber ich bin überzeugt, das werden sie schaffen.
Wie siehst du den Krieg der Milliardäre im Moment? Also wir haben auf der einen Seite haben wir Partners Group mit den 3 Gründern, wo jeder auf seinem Konto eben nicht wie du nur 2,50 Franken getroffen hat für Zervalamp für Ferien, sondern effektiv ein paar Milliarden vorhanden sind. Und auf der anderen Seite haben wir der Simon Michel mit seiner Ipsomed und anderen ganz grossen Investitionen. Und wenn man geht schauen, die 300 Reichsten der Bilanz, dann sind auch dort eigentlich mehrere Milliarden umweg. Also die einen Milliardären, die sagen jetzt nie und nimmer, oder? Und der andere Milliardär sagt, ja, aber hey, Kollegen, das ist gar keine Diskussion. Unterschreiben das Ding und aufhören zu diskutieren.
Ich glaube nicht, dass man in dieser Frage mit dem Geld kann den Kampf gewinnen. Natürlich kostet am Schluss, wir müssen ja dann übrigens auch, wenn wir Referenden müssten ergreifen, der Bundesrat tut ja die Verträge in 4 Blöcke aufteilen. Also wir müssten 4x50'000 Unterschriften sammeln, wenn das so kommen sollte. Und natürlich...
Gäbe das dann auch 4 Abstimmungen? Ja, ja. Aber das ist ja birrenweich, oder?
Ja, ja. Oder? Ja, es ist ja interessant. Oder? Stromabkommen, ursprünglich hat ja der Bundesrat gesagt, vor allem wegen dem Stromabkommen müssen wir mit der EU unbedingt einen Vertrag haben. Jetzt, wo die Kantone plötzlich sehr kritisch dem Stromabkommen gegenüber sind, weil sie merken, dass sie dann Einschränkungen hätten, zum Beispiel was mit dem Wasserstrom zu passieren hat. Jetzt merkt man, dass das sehr ein kritisches Element ist. Jetzt hat man das plötzlich rausgehütelt und macht das, tut das in einer separaten Frage im Volk dann unterbreiten. So ist es angedacht.
Aber akzeptiert die EU das, dass das in 4 Bestandteile zerlegt wird? Und sagt nicht die EU, aber wenn eins von diesen 4 Bestandteile durchgeht, dann wollen wir mit euch gar nicht weiter diskutieren.
Ja gut, es würde dann natürlich dazu führen, dass man dann immer noch das Hauptabkommen abgeschlossen hat. Dynamische Rechtsübernahme, Europäischer Gerichtshof und so weiter.
Also alles, was katastrophal ist, oder?
Richtig.
Das hätten wir dann.
Aber wir hätten dann einfach ein Abkommen, würde man dann nicht abschliessen, wenn das zum Beispiel abgelehnt
wird. Also wenn wissen wir das? Wenn wissen wir das, ob das 4 oder 1 gibt? Und wenn wissen wir, wie sich das Parlament wird äußern? Wenn findet die Diskussion
statt? Also ich will nur noch schnell etwas sagen. Wir haben ja vorher von diesen sogenannten Milliardären geredet. Ich glaube einfach,
ja, das sind nicht sogenannte, das sind Milliardäre.
Das sind Milliardäre, aber ich glaube, oder die beiden unterscheiden sich natürlich massiv. Und da geht es wirklich nicht nur um Geld. Ich glaube, die grosse Stärke von diesen Leuten rund um die Partners Group, die drei, die sind sich gewöhnt, Verträge zu lesen. Das sind auch international tätige Unternehmungen.
Also Simon Michel würde jetzt dir doch gerade ins Gefecht gehen mit dir, oder?
Ja, natürlich.
Wenn du ihm sagst, und deine Ipsomed hat keine Ahnung, wie sie muss Verträge abschließen.
Nein, der Simon Michel ist ganz anders. Der Simon Michel, das ist der, der mit dem Taschenrechner rumläuft und der schaut einfach, was bringt ihm in seinem Unternehmen für einen Vorteil, wenn die Verträge abgeschlossen
sind. Also du redest von Egoismus eigentlich, oder?
Nein, ich tue ihm das nicht einmal bösartig unterstellen. Ich sage, es kann sogar sein, dass er mit seinem Unternehmen gewisse Vorteile, gewisse Vereinfachungen hat. Er muss wahrscheinlich dann zum Beispiel die Zulassungen von seinen Produkten, die ja im Medizinalbereich innen ist, spart er wahrscheinlich Kosten. Er kann die Produkte noch einmal zertifizieren. Es mag durchaus sein, dass er gewisse Vorteile hat. Aber das ist für mich ein Taschenrechner-Mentor.
Ja, bei den Partners Group haben auch einen Taschenrechner, oder?
Die werden auch einen Taschenrechner haben.
Die sind nämlich gross geworden mit Finanztransaktionen,
richtig,
oder?
Richtig, aber sie wissen eben auch, sie lesen auch die Verträge von A bis Z durch.
Also Michel hat sie nicht gelesen.
Ja, aber er tut sie anders gewichten, oder? Ich glaube, bei diesen Leuten rund um Partners Group, die tun am Schluss die Schweiz höher gewichten, weder
Aber wo kommt jetzt das her, dass plötzlich 3, die im Finanzsektor Milliardäre sein würden, sollen das höher werden und plötzlich Urdemokraten sein und für die Schweiz einstehen und für sich überhaupt nicht mehr schauen? Und der Simon Michel stellt mich jetzt dar als Egoist und Taschenrechner.
Also ich glaube, wenn ich sehe, was die Motive sind von diesen Leuten rund um Kompass, und es sind ja nicht nur die drei Leute, die haben die Organisation, die hat etwa 2'500 Mitglieder, sehr erfolgreiche, auch international tätige Unternehmungen, die da drinnen engagiert sind. Und ich glaube, wenn ich mich austausche mit diesen Leuten, dann merke ich, dass die auch in ernster Sorge sind, dass die Schweiz mit so einem Unterwerfungsvertrag abnivelliert ist, wenn wir all die Gesetze und die Bürokratiemonster übernehmen müssen. Ich denke jetzt nur ein Beispiel irgendwie in meinem Bereich. Der KAI-Act, 155 Seiten. Wenn man schaut, was die EU alles reguliert, vom PET-Flaschen-Deckali bis zu den Krümmungen der Gurken, dann muss man doch auch. Und gleichzeitig haben wir keine Innovation. Die EU hat keine Innovation. Die bringen nichts Neues vor. Alles, was innovativ ist, kommt aus den USA, kommt aus China. Haben wir gerade jetzt auch kürzlich wieder gesehen mit diesen neuen Produkten, die da kommen. Dann muss ich sagen, das sind Unternehmer, die erkennen, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit schwächen, dass die Schweiz weniger erfolgreich ist, wenn wir all die Bürokratiemonster übernehmen müssen. Ein EU-Green Deal. 14'000 Seiten. Ich meine, die deutsche Automobilindustrie muss Zehntausende von Leuten abbauen. Es ist eine Deindustrialisierung, die in Kraft ist. BASF, die grösste Chemiefirma von Deutschland, der Chef schreibt auf Brüssel einen Brief und sagt, wir können nicht mehr, wir versticken in dieser Bürokratie und wir wollen tätige Abkommen übernehmen. Ich meine, es ist einfach birrenweich. Ein Lebensmittelsicherheitsabkommen, das tönt ja alles so harmlos. Wer ist denn schon gegen Lebensmittelsicherheit? Aber jetzt haben wir gerade gehört, an den letzten Weihnachten haben Landfrauen in Schleswig-Holstein, nach 45 Jahren, die haben jedes Jahr an ihrem Weihnachtsmarkt selber gebackene Kuchen verkauft. Jetzt müssen sie neu, die den Kuchen backen, muss die Küche zertifiziert sein. Die backen, müssen ein Gesundheitszertifikat machen. Die den Kuchen verkaufen, müssen ein Hygienezertifikat machen. Am Stand muss ein Schild sein mit allen Zutaten, mit allen Allergenen. Lange Geschichte, kurz erzählt, die Landfrauen haben Kuchenverkauf eingestellt. Und das ist Lebensmittelsicherheitsabkommen.
Also du sagst eigentlich, die Gesetze gemacht haben, die sind nicht ganz backen.
Nein, das ist ein Brüsseler.
Da können die anderen nicht backen, oder?
In Brüssel oben hocken Bürokraten, die von morgen bis zu oben nichts anderes machen, als irgendwelche neuen Gesetze, die am Schluss in den Ländern umgesetzt werden. Und die sind so weit weg von den wirtschaftlichen und von den Realitäten der Bevölkerung, dass die gar nicht mehr merken, was das am Schluss bedeutet. Mir ist es lieber, wenn wir zu Bern oben, das heisst auch nicht, dass das alles gut ist, was wir dort oben machen, aber dann sind wir wenigstens noch näher an der Wirtschaft und auch an der Bevölkerung, wenn wir Gesetze selber machen können. Vielleicht gibt es sogar Gesetze, die Sinn machen, wenn wir sie übernehmen. Aber wir wollen es entscheiden und nicht Brüssel diktiert, was wir hier für Gesetze machen.
Reden wir noch ganz kurz über Migrationspolitik. Ist ja auch ein Bestandteil letztendlich, oder? Sei es aus der EU oder sei es auch weltweit. Die Deutschen driften vermutlich ein bisschen in eine rechte Situation hinein. Also vermutlich wird sogar die AfD ein kleines Züngli an der Waage spielen in Zukunft. Und es gibt eine Verschärfung von der Migrationspolitik. Jetzt haben wir eine doppelte Migrationspolitik. Wir haben Migration aus der EU. Und die wäre Bestandteil von dem Abkommen. Aber es gibt auch noch Migration von der ganzen Welt, von allen anderen Ländern. Und wenn jetzt die Deutschen das ganz massiv verschärfen, dass nicht mehr einfach jeder nach Deutschland einwandern kann, dann gibt es einen Stau an unseren Grenzen, weil die wollen nach Deutschland, aber die können gar nicht mehr. Jetzt, wenn wir daran denken, dass wir allenfalls erst 2028 über das Ding abstimmen und man sieht, in Österreich kommt die FPÖ. Also, jetzt die Frage ist, bin ich Freund oder nicht? Also, das geht gar nicht. Aber die FPÖ wird stärker werden. Oder? Wir haben Frankreich, wo ein Premierminister nach dem anderen durchjasset. Wo Marine Le Pen vermutlich irgendeinmal auf dem Präsidentensitz wird landen. Wir haben Italien, wo Frau Meloni das ja gar nicht so wahnsinnig schlecht macht, obwohl alle gemeint haben, Italien geht unter. Sie sind zwar immer noch verschuldet, dass es klopft und tätscht, aber es funktioniert einigermaßen. Also die Migrationspolitik, die kommt jetzt an unseren Grenzen, an Grenzen. Hat das nicht auch noch mal einen ganz grossen Einfluss vermutlich auf das Rahmenabkommen?
Mit Sicherheit. Es ist übrigens interessant, Italien ist zurzeit, man glaubt es fast nicht, die stabilste Regierung in Europa hat Italien. Ich meine, wer hätte das vor ein paar Jahren gedacht? Deutschland ist faktisch regierungslos, muss man sagen. Frankreich auch. Österreich, nehme ich an, wird sich jetzt dann irgendwann wieder neu formieren. Und ja, die Schweiz ist einmal mehr quasi umgeben von Staaten, die im Umbruch sind, auch in der Migrationspolitik. Wir sind eines der wenigen Länder, die ihre Grenzen nach wie vor nicht selber kontrollieren, schützen und sichern. Und der Druck ist riesig. Und wenn wir nicht tätige Zustände wollen, wie jetzt gerade in Deutschland wieder passiert sind, ich meine, es ist ja unglaublich, was da für wirklich verabscheuliche Taten, die hier passieren. Ein Afghan, der irgendwie ein Kind umbringt und die Eltern, die Kinder noch verteidigen, werden auch noch umgebracht. Oder auch die gekämpft haben dagegen. Und ich glaube, wenn wir nicht tätige Zustände wollen, müssen wir unbedingt müssen wir unbedingt unsere Grenzen auch sichern. Darum haben wir ja auch, wir sammeln ja für eine Volksinitiative, wo wir Grenzen wieder selber sichern wollen.
Franz Grütter, Nationalrat, Kanton Luzern, jetzt sage ich es richtig, nicht Kanton Bern. Wenn man dir zulässt, oder, dann müssen wir ja eigentlich jetzt das Gleiche machen, wie man 2021 gemacht hat. Also man hat die Hunderttausende von Arbeitsstunden und Seiten, die geschrieben worden sind, irgendeinmal gelöchelt und in den Kübel geschmissen. Und dann ist man zu, ja, zur EU gegangen und hat gesagt, tut mir leid, das Ding ist im Kübel, aber wir wollen mit euch wieder reden. Könnt das Gleiche, wenn die Stimmung in der Bevölkerung wirklich dreht, könnte das Gleiche noch einmal passieren? Dass das Rahmenabkommen auch in Rundordner geht?
Ich glaube es nicht. Ich glaube, der Bundesrat wird sicher nicht mehr versenken. Der Bundesrat wird dann mal sagen, wir haben es versenkt im 21. Jetzt das Parlament schaut und am Schluss soll die Schweizer Bevölkerung Ja oder Nein sagen. Also der Bundesrat wird es nicht abklemmen. Im Parlament bin ich überzeugt, da wird es noch in anderen Parteien wird's auch noch Einzelne geben, die auch kritisch dem gegenüberstehen. Das wissen wir heute schon. Aber es wird nicht länger, um das in Bern oben versenken. Und letztlich wird das die Schweizer Bevölkerung müssen darüber entscheiden. Für mich ist es die wichtigste Abstimmung, es ist die Mutter aller Kämpfe. Es ist die wichtigste Abstimmung der letzten 32 Jahre, seit 1992, die auf die Schweiz zukommen wird. Und auch für mich persönlich wird das eine der wichtigsten Fragen werden, die unser Land muss darüber entscheiden muss, ob wir die Schweiz wollen, eigenständig und unabhängig sein.
Wir haben nur noch ganz wenig Zeit, Franz. Frage noch mal auf die Kohäsion zurückzukommen. Da geht es ja um die 350 Millionen, die regelmässig geliefert werden sollen. Und es ist nicht einmal auf 350 Millionen definiert. Es könnte auch mehr werden. Und man muss, glaube ich, 1 oder 1,3 Milliarden, wenn wir die unterschreiben und sagen, es ist jetzt so weit, dann liefern wir ja nicht nur 350, sondern wir müssen noch rückwärts auch noch etwas zahlen. Also es wird also sau teuer. Und das ist ja schon etwas, wo eigentlich, wenn ich mein Portemonnaie anschaue, oder? Und ich sehe, es fingert einen Fremden in meinem Portemonnaie direkt umeinander. Also nicht nur indirekt, aber nicht, ich sage jetzt, in den Energiebereich über CO2-Steuer oder irgend so etwas. Das merke ich erst, wenn ich an der Tankstelle viel zahle. Aber da lenkt einer direkt in mein Portemonnaie. Wie kann es Leute geben, die so etwas akzeptieren?
Ja, wenn ich schaue, fast zeitgleich. Wir haben in der letzten Session haben wir in Bern oben das Budget beraten vom Bund. Und wir wissen, in den nächsten Jahren wir laufen die strukturelle Defizite, sind Milliarden, die fehlen. Wir haben noch nicht einmal die 13. AHV-Rente finanziert. Wir reden davon, die Mehrwertsteuer muss in diesem Land. Und damit wir die Schuldenbremse noch einhalten, da werden wirklich Millionen werden dreimal gedreht. Und im gleichen Zeitpunkt macht der Bundesrat eine Pressekonferenz und der Ignacio Cassis sagt quasi mit einer Lockerheit, wir zahlen dann der EU jedes Jahr 350 Millionen. Ist übrigens nicht einmal auf lange Zeit gesichert. Also ihr könnt davon ausgehen, das wird noch viel mehr sein, irgendwann in naher Zukunft. Das zeigt einfach, wie widersprüchlich die Politik ist. Und nur schon das allein ist ein Grund zum Nein sagen.
Was denkst du 2028? Gibt es ein Rahmenabkommen oder ist das im Kübel?
Ich bin überzeugt, es wird einen harten Kampf geben. Wir müssen alles daran setzen, aufzuklären, erläutern auch, dass die Schweiz nicht untergeht, wenn wir Nein sagen. Wir können nämlich weiter mit der EU handeln. Das Freihandelsabkommen ist ausgeschlossen. Also wir können mit der EU weiter Handel betreiben. Es wird einen harten Kampf geben. Es wird eine harte Auseinandersetzung geben. Aber ich bin überzeugt, wir können den Kampf gewinnen.
Franz Grütter, ganz recht herzlichen Dank, dass wir dich wieder hier dürfen am Mikrofon haben bei Aktiv Radio. Bis bald. Merci vielmals.
Danke vielmals.
Aktiv Radio Interview.